Willkommen zum heutigen Kirchenfenster. Mein Name ist Monika Hilbrand. Das Herz auftun, Last ablegen, danken. Das ist das Thema vom eidgenössischen Dankbuß- und Betttag vom nächsten Sonntag. Ihr hört das Bibelgespräch mit der Judith Dummermuth, dem Tim Henny und dem Matthias Neufeld. Seit 162 Jahren wird in der Schweiz am 3. Sonntag im September der Dank-, Buß- und Betttag gefeiert. Dieser Feiertag wird von Kirche und Staat gemeinsam gedreht und hat darum nicht nur religiösen Charakter. Ursprünglich ist der Dank-, Buß- und Betttag in Zeiten vor Not eingeführt worden. Ich bin hier mit dem Bibelgesprächsteam und wir wollen über diesen besonderen Feiertag miteinander austauschen. Meine Gesprächspartner sind Judith Dummermuth, Heilsarmee-Offizierin Frutigland, Tim Henny, reformierter Pfarrer Adelboden, oder Matthias Neufeld, leitender Priester im Pastoralraum Bern-Oberland. Jetzt ist der Betttag überhaupt noch zeitgemäss?
Also wir als Heilsarmee Frutigland feiern den ganz bewusst und pflegen. Weil es uns dunkt, es ist etwas unglaublich Wichtiges. Du hast gesagt, in Zeiten von Krise und von Not. Also wenn ich in die Welt raus schaue, ist einmal die Not und die Krise, die sind nicht weniger geworden. Und ich glaube, unsere Leute wirklich zum Gebet zusammenzurufen, Buß bewusst zu pflegen und auch den Dank, das ist etwas ganz Wichtiges. Und wenn das staatlich verordnet ist in dem Sinn, ist das etwas, was wir sehr unterstützen
wollen. Wie ist das bei dir, Matthias?
Also als Kirche nehme ich das natürlich gerne an, dass wir einen solchen staatlich angeordneten Feiertag mit feiern können. Ich nehme natürlich auch wahr, dass es der Buß-, Dank-, Buß- und Bettag auch wohl in die Kritik gekommen ist. Also warum sollte der Staat einer pluralen Gesellschaft einen Feiertag verordnen, dessen Inhalte religiös motiviert sind. Danken, Bußen tun und beten setzen ja einen Gottesbezug voraus, den viele, zumindest explizit, nicht mehr teilen. Ich bin geprägt von dem Gedanken, dass der freiheitliche und auch säkulare Staat von Voraussetzungen lebt, die er nicht selbst garantieren kann. Und das ist für mich die Frage nach den Werten. Und diese sind meines Erachtens vom Ursprung hier christlich motiviert. Der Bettag ruft also die christlichen Grundwerte des Landes und auch der Politik in Erinnerung. Was man vielleicht zugestehen muss, dass so Worte wie danken, büßen und beten, die sind ja wirklich, stecken tief im religiösen Kontext drin. Es sind keine modernen Begrifflichkeiten. Man müsste also probieren, das immer wieder zu übersetzen in unsere Gegenwart hinein.
Dankbarkeit hat ja auch Psychologie entdeckt. Buße und Beten, das ist vielleicht wieder manchmal schwieriger.
Ich habe auf der Webseite vom Liturgischen Institut in Freiburg einen interessanten Beitrag gefunden von Josef Anton Villa. Und der übersetzt diese Begrifflichkeiten. Und gerade zur Buße schreibt er Folgendes, wenn ich das gerade vorlesen darf. Der Bußtag ruft kritisch ins Bewusstsein, unser Land lebt auf großem Fuß, sein Wohlstand geht auf Kosten anderer Länder und Erdbewohner. Selbstbescheidung und Verzicht am Bettag machen deutlich, dass es auch anders geht. Worauf wir verzichten können, davon sind wir nicht abhängig.
Macht frei, oder wie?
Ja, in der Tat.
Du hast ja gefragt, Monika, ist der Betttag noch zeitgemäss? Und ich habe das Gefühl, wahrscheinlich ist er noch nie zeitgemäss gewesen. Ich glaube, danken, büssen und beten, das ist immer wieder auch, ja, Affront gegen uns Menschen irgendwie, was wir müssen Buß tun und beten und danken. Und gleichzeitig eben, du hast es erwähnt, die Psychologie hat so entdeckt, dass es uns Menschen gut tut, zu danken. Ich denke, das ist sicher ein positiver Nebeneffekt, so. Ich denke, es ist aber viel mehr als ein psychologischer Trick. Ich glaube, wenn etwas immer eben dann doch zeitgemäss ist oder wichtig, dann ist es eben wirklich zu Gott umzukehren, zu dem, wo wir alles zu verdanken haben, von dem, wo alles Leben kommt, letztlich auch. Und darum würde ich sagen, ja, unbedingt. Auch wenn es vielleicht nicht auf den ersten Blick so scheint, dass es zeitgemäss ist, aber ich sehe da einen grossen Schatz dahinter.
Ich habe euch ja gebeten, dass ihr ein persönliches Gebet mitbringt.
Ja, mein Gebet, das ich mitgebracht habe, das ist das Gebet vom heiligen Bruder Klaus. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Also ich habe das Gebet mitgebracht. Einmal ist natürlich der eidgenössische Dankbuß- und Bettag einfach von dem Terminkalender her nah am Bruder Klaus Gedenktag. Das heißt, immer wenn ich bei der Terminplanung oder Organisation von der Pfarrei Anlässe, dann kommt beides immer miteinander in Zusammenhang und beides steht auf dem Programm. Und für mich persönlich, ich glaube, wie viele, wir sind immer wieder oft unterwegs in der Ranft zum Bruder Klaus und es begleitet uns einfach.
Tim, du hast auch das Gebet mitgebracht.
Ja, und zwar aus dem Morgengebet von Dietrich Bonhoeffer. Da betet er zu Gott: In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg für mich. Und das ist wirklich so ein Gebet, wo mir sehr wichtig ist worden, wo aber man hört viel so, dass es eben wichtig ist, Dankbarkeit zu üben und so wirklich zu sich selber zu kommen. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es eben in mir innen häufig wirklich einfach finster. Und ich habe nicht den Frieden, den ich mir vielleicht würde wünschen, dass ich ihn hätte. Auch die Hoffnung, dass die Lösung nicht in mir selber drin liegt, sondern dass da ein Erlöser ist, der ist außerhalb von mir, der ist grösser als ich und an den kann ich mich wenden. Mein Frieden finde ich nicht in mir selber, sondern in Jesus, wo mir den Frieden schenkt.
Judith, du hast auch eins mitgebracht.
Ja, also ich habe lange überlegt und habe tatsächlich auch den Bruder Klaus eingepackt mit seinem Gebet. Und das ist, denke ich, wirklich ein Gebet, wo, wenn ich vorgefertigte oder schon gebetete Gebet bete, dann habe ich gerne Gebet, wo quasi wie auf einmal alles sagen. Und das habe ich das Gefühl, das hat der Bruder Klaus wirklich können. Aber so der Ursprung von dem ist für mich das ganz klassische Unser Vater-Gebet, wo ich wirklich, oder wo wir bewusst jeden Abend zusammen beten, bevor wir ins Bett gehen. Und das ist so etwas, was meine Grossmutter schon gemacht hat oder gesagt hat, was ich so als Kind mitbekommen habe. Und wo ich denke, es ist so eine wunderbare Gelegenheit, alles können zu sagen, was muss betet werden. Und gute Texte, die werden ja auch gut vertont und die gehen dann auch manchmal besser rein. Und so habe ich den Musikwunsch in dem Sinn mitgebracht von Eden Music, eine moderne Worship-Band, die den uralten, so wichtigen Text neu vertont hat. Und das dürfen wir jetzt hören.
Unser Vater, du im Himmel, heilig bist du. Das Reich soll zunehmen und dein Wille soll hier geschehen. Ja. Wie im Himmel, so auf Erde, wie du es planet hast. Wie im Himmel, so auf Erde. Wenn wir deine Herrlichkeit sehen. Wie im Himmel, so auf Erde. Ja, so die Wille hier geschehen.
versuche, zeigst den richtigen Weg. Lass mich sicher kommen, bestehen. Wie im Himmel so auf Erden, wenn mir deine Herrlichkeit sehen. Wie im Himmel so auf Erden, ihr sollt die Wille hier sehen. Wie im Himmel so auf Erden.
Amen.
Ich glaube auch, dass das Gebet, da kommt wirklich zum Ausdruck, was wir als Christinnen und Christen glauben. Nämlich, dass wir letztlich nicht uns allein überlassen sind, sondern dass wir uns an jemanden wenden im Gebet. Und dieser jemand ist eben nicht ein völlig Unbekannter oder irgendwie eine namenslose höhere Macht, sondern dass er ein persönliches Gegenüber, ein Gott, der da ist, wo wir mit Namen ansprechen können. Und ja, wo uns ein echtes Gegenüber ist.
Und ich denke, es ist auch, wenn wir in den Psalmen lesen, es gibt nichts, was man Gott nicht dürfte sagen. Also das ist etwas, was mich auch so unglaublich fasziniert und auch tröstet und ermutigt, auch Gedanken auszusprechen, die vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht so nett sind und nicht so schön. Eben, du hast vor Dunkelheit geredet, es kommt auch Hass oder andere negative Gefühle, die habe ich ja in mir. Und dass auch da Gott kein Problem hat, wenn ich ihm das alles sage. Und mir hat eine alte Heilsarmee-Offizierin, als ich in den Dienst eingetreten bin, gesagt, Judith, etwas musst du einfach wissen. Du darfst immer zu Gott kommen, du darfst ihm alles erzählen, du darfst bitten, du darfst bekennen, du darfst schimpfen, du darfst brüllen. Gib wirklich dein ganzes Herz her, aber hör nie auf, dich an Gott zu wenden. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, ja, da liegt wirklich ganz viel in dem Sinn, da liegt das Leben drin.
Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Jetzt gerade gesagt, Judith, dass man eben nicht im Gebet immer nur muss loben und danken, sondern dass man wirklich ganz ehrlich sein Herz ausschütten und auch kann klagen. Für mich in diesem Zusammenhang ist die Geschichte sehr wichtig in der Bibel, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem Boot ist und es kommt ein Sturm und Jesus ist am Schlafen. Sie wenden sich an ihn und sagen, warum hilfst du uns nicht? Siehst du nicht, dass wir untergehen? Warum schlafst du? Und ich denke, das ist eigentlich ein Gebet von ihnen, ein Ausdruck von ihrem Glauben letztlich auch. Weil wenn man gar nicht an einen Gott würde glauben, der könnte helfen, dann fährt man gar nicht erst auf ein Beten. Dann wird man nicht enttäuscht. Aber wenn man betet, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass man da an einen Gott glaubt, der eigentlich etwas tun könnte. Und häufig fühlt es sich an, als wäre er nicht da, als wäre er am Schlafen. Und das ist eigentlich, Gebet ist eigentlich auch ein Risiko, wo man geht das Risiko ein, dass man enttäuscht wird, dass es so unerhörte Gebet gibt. Aber eigentlich auch in dieser Frage an Gott, wo bist du, warum machst du nichts, ist eigentlich, da drin steckt unser Glauben. Wir erwarten eigentlich etwas von Gott, dass er etwas tun könnte. Darum ist das Gebet auch ein Aufstand gegen Zynismus oder gegen Gleichgültigkeit, einfach nicht mehr von Gott erwartet, sondern wir erwarten wirklich etwas von Gott, dass er uns helfen kann und etwas tun. Und das, was ich meinen Konfirmandinnen und Konfirmandinnen immer im Zusammenhang mit Gebet weitergebe, sind eigentlich drei ganz einfache Punkte. Auf Englisch ist das so wie gut zusammengefasst: Keep it up, keep it simple, keep it real. Also das Gebet soll man einfach beibehalten, man soll es einfach behalten und man soll es ehrlich behalten. Man muss nicht irgendwie etwas Spezielles machen, irgendwie spezielle Formeln, sondern einfach beten, es einfach behalten und ehrlich. Das reicht und das genügt.
Also diese Regeln hat ja der Bruder Klaus mit seinem kurzen, prägnanten, aber eigentlich auch so stilistisch wunderbaren Gebet erfüllt. Und Judy, du hast ja vorhin gesagt, es ist so ein Gebet, wo eigentlich, mit dem ist alles gesagt, obwohl es wenige Worte sind. Und an solchen Gebet spürt man, dass das jemand sein Leben, seine Existenz wirklich Gott verdankt, so wie Gott eben der Schöpfer ist, aber er ist nicht nur ein äußerer Schöpfer, sondern er ist auch die innere Quelle des Lebens. Es gibt ja im muslimischen Glauben den schönen Gedanken, dass Gott näher ist als die eigene Halsschlagader, näher als der Puls des eigenen Lebens. So finden wir im Gebet zum Göttlichen. Und ja, Tim, du hast vorhin gesagt, das ist manchmal auch wie ein Risiko, enttäuscht zu werden. Es steht das Göttliche auf dem Spiel, aber natürlich auch das Menschliche. Ja, also wenn ich im Gebet nicht bereit bin, mich auch selber von Gott annehmen und verändern zu lassen, also ich mich in meinen Möglichkeiten des Bessermachens, zur Buße kommen wir noch, des Veränderns wahrnehme und auch meine von Gott her gegebenen Möglichkeiten erkenne, dann steht natürlich auch das Menschliche auf dem Spiel. Eigentlich ist so das Gebet ein wunderbares Geschenk für den Dank, Buß und Bettag. Und das wäre ja schön, wenn wir mit den Menschen, mit denen wir an diesem Tag unterwegs sind, das auch wieder neu entdecken.
Du hast vorhin noch erwähnt von unerhörten Gebet oder auch, du, Matthias, hast auch davon geredet und das noch aufgenommen wegen dem Risiko, das man eigentlich auch hat. Man erwartet ja etwas manchmal von Gott, vor allem gerade in schwierigen Zeiten oder wenn man eben eine Krankheit hat. Ich werde jetzt gleich noch ganz kurz darauf den Punkt kommen. Wie geht ihr mit unerhörten Gebet um? Da ich auch gerade die ganze Thematik, wenn jetzt jemand erkrankt ist oder wenn man selber krank ist, schwierig, manchmal.
Ja, das ist schwierig. Und ich glaube, da müssen wir auch kein Geheimnis daraus machen. Und das, was ich im Wort Gottes lese, dort lese ich von dem. Eben, wenn der Psalmbeter betet, warum geht es allen anderen besser, die sich nicht um dein Wort und nicht um deine Gesetze kümmern und ich leide so. Also das ist nicht ein neues Phänomen oder zeugt, glaube ich, auch nicht von zu wenig Glauben oder zu wenig Gebet oder nicht das richtige Gebet. Das ist etwas, was sehr gefährlich ist, wenn man das jemandem so würde sagen. Sondern es ist einfach Tatsache, dass Gott souverän ist. Und was mir ganz fest hilft, seit ich selber Mutter bin, also das Bild eben ältere Kind oder Schaf, Hirt. Also ein Schaf, das ist jetzt einfach mal nur kein Hirt. Das weiss ja nicht, dass der Hirt vielleicht denkt, auf die übernächste Weide führe ich dich dann. Jetzt ist das Gras halt einfach noch zum Fertigfressen für heute lang gesetzt. Und ich glaube, da sind wir als, auch gerade als westliche Menschen, wir haben immer das Gefühl, wir wissen alles, wir verstehen alles, wir können alles erklären. Wir haben sehr genaue Vorstellungen, wie etwas muss sein. Und da einfach zu glauben, dass, wenn ich bete, dass das Gottes Arm bewegt, aber dass der eben nicht so funktioniert wie ich, sondern wie Gott. Und das gibt mir in dem Sinn die Ruhe und die Gelassenheit zu sagen, die Gebete sind bei Gott. Das heisst, dass die aufsteigen wie ein Räucheropfer. Und ich glaube wirklich, es gibt in dem Sinn nicht im engeren Sinn unerhörte Gebet, sondern Gott hört jedes Gebet. Aber es äußert sich vielleicht in der sichtbaren Welt manchmal nicht so, wie wir das Gefühl haben, es müsste. Und das einem Menschen zuzugestehen, wo warten, bis ihre Gebete erfüllt sind. Gerade vielleicht, wenn man auf Kinder wartet oder irgendwie eben zum wieder gesund werden. Ja, das ist manchmal eine echte Zerreissprobe.
Also ich kann mich da gerade anschliessen, also in dem Zusammenhang sicher sehr wichtig. Oder Gott ist kein Wunscherfüller. Es ist schon noch so wichtig. Also das ist wirklich die Spannung wie auszuhalten zwischen einerseits, ich lasse mir den Glauben nicht nehmen, dass Gott wirklich kann wirken in dieser Welt, in diesem Leben, dass er wirklich heilen kann. Auf der anderen Seite, dass er nicht ein Wunscherfüller ist und ich darüber verfügen kann. Es bleibt unverfügbar. Es bleibt ein Geschenk, das man muss erbitten und darauf hoffen, darauf warten. Häufig ist es einfach wirklich ein Aushalten, ein Ausharren und ein geduldig sein. Ich denke, da werden wir uns im Glauben auch geprüft. Also wirklich zu warten auf Gott und an dem festzuhalten. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist wirklich nicht Einfaches.
Wir sind natürlich tatsächlich in unserer Gesellschaft sehr vom kausalen Denken geprägt, Ursache und Wirkung. Und wenn wir etwas tun, dann soll es einen Effekt haben, eine Wirkung haben. Und eben das ist beim Gebeten so nicht so, zumindest nicht in Bezug auf Gott, weil Gott ist kein Gegenstand der Kausalitäten unserer Welt. Das Gebet verändert auf jeden Fall uns selbst. Das ist vielleicht die größte Wirkung, die vom Beten ausgeht. Und dann, du hast es angedeutet, Tim, das Gebet hilft, Dinge zu tragen. Wir tragen gemeinsam im Gebet Leid, das Menschen zustößt. Das verändert vielleicht nicht die Kausalität der Situation, aber unsere Einstellung dazu, unsere Emotionalitäten dazu. Und also da ist ganz viel Kraft in den Gebeten, die wir haben und mit denen wir mit den Menschen unterwegs sind.
Schön. Richtige so ein bisschen Ermutigung, wenn ich von euch höre, wirklich am Beten festhalten.
Nur gibt's manchmal eben Momente, das hast du angedeutet, Matthias, wo ich selber nicht mehr mag beten. Das kann's geben, dass ich selber wirklich so enttäuscht, krank, müde, kaputt, verletzt, was auch immer bin, dass ich wie die Kraft nicht mehr habe. Mir hilft dann die Geschichte von Jesus, wo er im Haus war und die Freunde, wo der Gelähmte vor die Füsse von Jesus runtergelassen haben, sie haben das Dach abgedeckt. Sie haben alles gemacht, damit der Freund wirklich zu Jesus kommt. Und ich stelle mir viel vor, wenn ich so in Situationen bin, oder jetzt auch für die Not von dieser Welt. Ich kann nichts machen für die Kinder in Somalia, die zum Beispiel im Moment so leiden, oder in Darfur, wo so viel Gewalt ist, in der Ukraine oder wo auch immer auf dieser ganzen Welt im Gaza-Krieg. Ich kann nichts machen, aber ich kann wie die Freunde das Dach abdecken und die Menschen vor die Füsse von Jesus legen.
Ich denke, das ist ein grosses Geschenk, dass wir eben nicht allein sind in unserem Bett. Es gibt eine sehr herausfordernde Stelle in der Bibel, die ich immer damit gerungen habe, wo der Paulus schreibt, betet ohne Unterlass. Und ich habe immer so gedacht, wie ist das möglich, einfach immer zu beten, betet ohne Unterlass. Aber wir in unserer individualistischen Gesellschaft tun immer alles so auf uns als Einzelperson nehmen. Dabei steht ja nicht bete ohne Unterlass, betet in Mehrzahl. Das heisst, das ist die Gemeinde angesprochen, die Kirche, die weltweite Kirche. Und ich hatte auch schon so einen Moment, wo ich wirklich gerade nicht mehr können und mögen beten, bin am Abend im Bett gelegen und dann ist mir in den Sinn gekommen, hey, es vergeht keine Minute, keine Sekunde auf dieser Welt, wo nicht irgendwo auf dieser Welt betet. Also überall auf dieser Welt wird zu jedem Zeitpunkt betet. Da sind ganz viele andere Menschen auch da. Darum betet ihr Mehrzahl, ohne Unterlass. Und wenn ich vielleicht noch etwas zu dem sagen darf, Monika, was du vorhin hast auch angetan mit dieser Frage wegen der unerhörten Gebet und wegen Gebet für kranke Menschen, da dahinter liegt ja auch die ganz, es ist auch keine neue Frage, natürlich. Die Frage nach dem Leid. Du hast so angetönt, Judith, mit eben, finden wir ja auch schon in der Bibel, eben, warum geht's mir schlecht, wenn ich doch an Gott glaube, wenn ich doch ein gutes Leben führe und all das. Und es gibt die ganz bekannte Geschichte im Alten Testament vom Hiob, was von ihm heisst, dass er eben auch ein gutes Leben hat geführt und gleich so viel Leid hat erfahren. Letztlich bekommt er eigentlich nicht eine Antwort von Gott, warum das er hat müssen leiden. Und ich denke, das ist schon so eine tiefe Erkenntnis, dass auf unser Leid oder auf die Frage nach unerhörten Gebet Eine Antwort würde uns vielleicht auch nicht einmal etwas bringen. Aber das, was uns wirklich etwas bringt, ist wie die Gegenwart von jemandem, der da ist, wo wir uns an ihn wenden können. Und ich glaube, das ist das Geschenk vom Gebet. Nicht, dass wir in erster Linie eine Antwort bekommen, sondern dass wir nicht allein sind und dass wir da jemanden haben, der für uns ist und mit uns ist.
Du hast einen Bibeltext dabei, den du uns jetzt vorlesen.
Ja, das ist aus dem neutestamentlichen Brief Philipper, Kapitel 4, Verse 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.
Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand. Du brauchst mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand.
Nichts ist für deine
Jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten Teil, wo eben in diesem Dank-, Buss- und Betttag drin ist. Jetzt haben wir über das Betten geredet. Wir wollen jetzt eigentlich noch über Dankbarkeit uns austauschen. Und zwar mit der Frage, wie gelingt es, dass ich dankbar durchs Leben gehen kann? Gibt es irgendein Rezept?
Für mich persönlich ist es ein Entscheid. Das hat ganz viel mit meiner ganz grundlegende Entscheidung, oder wie der Matthias gesagt hat, eingangs mit unseren Werten zu tun. Was für Wert, was für Grundwert habe ich in meinem Leben? Und für mich persönlich ist ein Grundwert, wie ich schon gesagt habe, Gott ist der Schöpfer und ich bin sein Geschöpf. Also unabhängig davon, ob ich jetzt eine persönliche Beziehung in dem Sinn durch Christus zu dem Gott habe, das ist einfach mal gegeben. Auch jetzt die Diskussion, wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen etc., da schudert es mich, weil das eben, die Schöpfung, die bringt Nahrung für. Ich habe letzte Woche das grosse Blumenkohl gekocht und eingefroren für den Winter, wo man nicht verkaufen kann. Also es ist ja krank. Wir als grosse Familie, wir lieben grosse Blumenkohl. Also wie was für eine Welt leben wir? Und da einfach auch zu sagen, der Grundwert, die Schöpfung, der Schöpfer, dass man das mit Dankbarkeit in dem Sinn lebt und annimmt, ganz praktisch.
Ja, die Passage aus dem Philipperbrief ist ja in meiner Bibel überschrieben mit christliche Grundhaltungen. Und ich kann mit dem anschließen, was du sagst, Judith. Das hat etwas mit einer Grundentscheidung zu tun, ob ich mich für diese christlichen oder anderswo sagt man ja die guten alten Werte, Dankbarkeit oder letztens habe ich gehört, Freundlichkeit, ist auch so ein guter alter Wert, wo Leute sagen, ja, mit Dankbarkeit und Freundlichkeit kommst du einfach besser durch das Leben. Das ist für mich eine der ganz spannenden Fragen, wenn ich die Gesellschaft beobachte, wie, ich sag mal, ohne den Gottesgedanken oder ohne den Glauben weiterhin mit den alten, guten, alten Tugenden durchs Leben gehen kann, beziehungsweise wo und wie sie dann zu finden sind.
Wie sie die jetzt finden, die Werte, ohne Gottes Bezug?
Also es hat ja sicherlich humanistische, philosophische Ansätze, die es gibt. Also mir fällt jetzt spontan Erich Fromm ein. Der kommt ja auch ein bisschen aus der Psychologie und er erzählt viel, wie der Mensch eigentlich zu dem werden kann, was menschlich ist. Aber ganz interessanterweise tut Fromm das an ganz vielen Beispielen aus der jüdischen und christlichen Religion erklären.
Dankbarkeit heißt ja eben, dass wir etwas haben bekommen von einem Gegenüber. Ich glaube, es ist ganz die grundlegendste Wahrheit und Erkenntnis überhaupt, dass wir unser Leben nicht uns selber können verdanken können. Wir haben uns nicht selber gemacht. Wir haben uns unser Leben nicht selber gegeben, nicht die Luft, die wir einschnaufen, nicht die Nahrung, die aus der Erde rauskommt. Das ist wie die ganz grundlegende Erkenntnis, dass wir Beschenkte sind, in erster Linie. Und dass wir darum auch das Bedürfnis haben, können Danke zu sagen. Und jetzt ist noch die grosse Frage, wem können wir dafür Danke sagen? Wenn es nicht wir sind, wer ist es denn? Und das ist wirklich dann eben die Einladung vom, oder das Angebot vom christlichen Glauben. Das ist der Gott, der Schöpfer, wo wir ihm dürfen Vater sagen. Dem dürfen wir danken.
Ich tue jetzt gerade mal heute noch fragen, wie ist es denn? Es gibt doch manchmal auch Situationen oder Menschen, die das Gefühl haben, sie kommen einfach zu kurz. Sie haben einfach wirklich irgendwie die Schattenseite im Leben wie für sich gepachtet und kommen irgendwie nicht aus dem raus. Und jetzt ist da noch das Thema im Raum, dankbar sein. Ja, wie soll das gelingen in dieser Situation?
Also aus meiner Sicht gibt es dort noch etwas, nämlich der Ballast, der Schmerz, der Frust, die Enttäuschung, die Verletzung. Das muss zu Gott her. Und dort können das abladen und nicht schon zuerst fordern, dass man müsste dankbar sein, vielleicht auch für Sachen, die man als absolut nicht behaltenswert erachtet. Also dass auch die Enttäuschung, das Gefühl, andere haben immer mehr wieder ich komme immer zu kurz. Das sind so Lebensmuster und Lebenslügen manchmal auch, wo man selber wie nicht durchbrechen können. Sondern das muss zu Gott her, das muss bekannt sein, wo wir wieder bei Buss werden, ein Stück weit. Das muss ausgesprochen sein. Das ist wie ein Eiter, Wunde, wo, wenn es heilen soll, muss der Eiter raus. Und erst aus dem raus, wenn Heilung und Wiederherstellung geschieht, durch Christus, durch den Heiligen Geist, dann kann die Dankbarkeit anfangen zu wachsen, die eben nicht aus uns selber in dem Sinn kommt, wo gesund ist. Das andere ist Pflichterfüllung, die wahrscheinlich am Schluss noch kränker macht, wieder, dass es hilft.
Ja, ich denke, man kann ganz viel haben, eigentlich objektiv gesehen, von außen gesehen, auf der Sonnenseite vom Leben, wirklich gute Ausbildung, gut abgesichert, materiell und finanziell, und gleich eben gäng noch unzufrieden und am Motzen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon so sehr viele Leute dürfen kennenlernen, die ganz wenig haben oder ja, wirklich sehr, sehr einfach leben und eine unglaubliche Zufriedenheit und Dankbarkeit haben. Und das ist schon ein Geschenk, wenn man so eine Einstellung kann haben. Das ist, gibt, denke ich, auch nicht ein Rezept. Aber ich denke, es ist möglich, auch mit wenig, auch selbst wenn man weniger gute Bedingungen hat als andere, gleich kann dankbar sein für das, was ihm geschenkt wird, was man hat. Und ich denke, jeder Mensch ist beschenkt.
Also spontan hätte ich gesagt, niemand muss dankbar sein. Es gibt ja auch Menschen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen und immer noch nicht zufrieden sind und gerne immer noch mehr und sich trotzdem benachteiligt fühlen, obwohl es ihnen gut geht. Andererseits, dem, was du gesagt hast, es gibt auch viele Menschen, die haben wenig, die haben Schicksalsschläge erleiden müssen und sie sind dankbar. Und ich sag, wenn jetzt jemand wirklich das Gefühl hat, zu kurz im Leben gekommen zu sein, und es ist immer wieder und es funktioniert nichts mit der Ehe, mit den Kindern und die Probleme sind einfach da und es kommt jemand nicht weiter, dann denke ich auch, es muss niemand dankbar sein. Man kann sich jetzt nicht da hinstellen und sagen, jetzt gib dir doch mal endlich einen Ruck und sieh doch mal, das Leben kann auch anders sein. Also letzten Endes ist es wieder zurückzuführen zur Dankbarkeit ein Prozess. Und es ist schön, wenn das dann gelingen kann und jemand wieder eine weitere Perspektive aufs eigene Leben findet. Aber eben, wie gesagt, es ist ein Prozess und da sind wir miteinander oder auch als Individuen unterwegs.
Tim, du hast noch eine Bibelstelle.
Psalm 103, Verse 2 bis 5. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Und ich glaube, das ist der Aufwind unter den Flügeln, wo Christen immer wieder erleben, auch in den aussichtslosesten, hoffnungslosesten Situationen menschlich gesehen, wo eben der Geist reinkommt, die Kraft, die wir nicht selber machen können.
Matthias, du hast ein Lied.
Ja, es ist ein bekanntes Kirchenlied, nämlich das Kirchenlied Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Allerdings nicht in der Fassung, wie wir es im Gesangbuch stehen haben, sondern wie es der Felix Mendelssohn Bartholdy in seiner Lobgesangkantate vertont hat. Das ist ein Werk, das damals als Auftragsarbeit zum 4-Jahrhundert-Feier der Erfindung der Buchdruckkunst geschrieben werden sollte und der Bedeutung des Buchdrucks für die Wissenschaft und die Theologie und damit auch für die Reformation, ist ja enorm gewesen. Ich bringe dieses Lied mit, einmal weil es für mich so aus ökumenischer Gesinnung das Bruder-Klaus-Gebet ergänzt, wo der Dank explizit ja nicht erwähnt ist. Und zum anderen ist die Lobgesangkantate für mich eine schöne Erinnerung, weil ich einmal in einem Konzert selber mitsingen durfte und das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
Yeah. sind eigentlich schon weit fortgeschritten im Gespräch. Und ich denke, wir könnten ganz lange noch darüber austauschen. Es ist ein reicher Schatz an Überlegungen, an Gedanken, wo wir da einander Anteil haben können. Und gleich wollen wir noch zu dieser Buße kommen, weil es eben tatsächlich ganz ein wichtiger Teil ist. Warum sollten wir eigentlich Buße tun? Wie wird das eigentlich heute verstanden?
Also mir kommt gerade eine Szene in den Sinn bei uns am Familientisch mit unseren Kindern, wo sie sagen, Mut, jetzt gib endlich zu das. Auch du. Wenn man die Kinder erzieht und findet, das ist nicht in Ordnung, da müsste es anders. Und jetzt kommen die in ein Alter, wo sie einem den Spiegel wirklich direkt herheben. Und es geht genau um das. Bekennen, bei mir heranschauen und sagen, ja, das bin ich gewesen. Ja, das habe ich nicht gut gemacht. Ja, zu dem Fehler kann ich stehen. Das ist für mich Buße tun und hat also wirklich nichts Altmütiges, sondern das ist völlig alltäglich. Und ich glaube, es eben, auch wie wir es in unser Vater beten, das muss täglich betet sein.
Wenn wir unser Gebet an ein Gegenüber wenden und das Gegenüber eben nicht wir selber sind, das ist nicht eine Projektion von unseren eigenen Wünschen und Gedanken, dann ist das ein Gegenüber und das Gegenüber, wo ja Gott ist im Gebet, der kann auch anderer Meinung sein, als wir das sind. Oder? Der ist einfach nicht nur da, der uns bestätigt. Sozusagen, der ist nicht deckungsgleich mit unseren Vorstellungen und Wünschen, sondern der kann uns auch widersprechen. Also, der Glaube ist nicht nur Zuspruch und Freispruch, sondern eben auch Widerspruch. Also, das ist wirklich auch ein Gott, der vielleicht wirklich, weil er eben nicht deckungsgleich ist mit meinen eigenen Wünschen, kann mir da auch widersprechen. Und es hat mal, ein säkularer Psychologe, ich weiss gerade nicht, wie er heisst, hat gesagt, er bedauert, dass sozusagen in der Therapie der Begriff von Sünde ganz weg ist gefallen. Weil sozusagen, man hat gar nicht die Möglichkeit umzukehren. So, man ist gar nicht mehr verantwortlich für das, was schief läuft. Und darum hat man gar nicht die Möglichkeit für eine Veränderung. Und darum ist, denke ich, Buße wirklich auch eine Einladung in eine neue Freiheit rein.
Ist vielleicht in den Ohren vieler Leute eben der Buße tun immer noch das büßen müssen, was das da drin steckt und dass man das heraushört und das kommt dann so der Gedanke an Selbstkasteiungen oder man macht sich selbst noch schlechter, als es eigentlich nötig wäre. Also ich höre im Wort Buße eigentlich mehr das etwas besser machen heraus. Und das sollte ja eigentlich ein sehr moderner Gedanke sein, weil ich nehme viele Menschen wahr, die permanent versuchen, ihr Leben zu optimieren, im Sinne von noch etwas besser machen. Was kann ich da noch optimieren? Was kann ich da noch herausholen? Also insofern, so übersetzt, könnte Buße ja etwas sehr, sehr Modernes sein. Allerdings, im religiösen Kontext oder im christlichen Kontext hat Buße natürlich eine Verankerung in Gott und auch eine Verankerung in uns selbst, weil ich denke, wir sollten Buße tun aufgrund des Respekts, den wir vor anderen und vor uns selbst haben. Also, dass wir wirklich bemühen, Judith, wie du es am Anfang gesagt hast, Dinge, die nicht in Ordnung sind, wieder in Ordnung zu bringen, uns selber zu lieben, aber eben auch anderen zu lieben. Oder umgekehrt.
Bevor der Tim Henni seinen Musikwunsch persönlich ansagt, tue ich an dieser Stelle das Bibelgesprächsteam verabschieden. Herzlichen Dank für das engagierte und persönliche Gespräch. Übrigens könnt ihr diese Sendung als Podcast oder auf unserer Webseite www.kibeo.ch nachhören. Nächsten Sonntag ist Betttag. Da gibt es ein Spezialprogramm auf Radio Beo. Um 9:30 wird aus der katholischen Kirche St. Maria Thun der Gottesdienst mit einer Predigt von Nicole Macchia live übertragen. Und wie immer an diesen kirchlichen Feiertagen gibt es rund um den Gottesdienst ab 9 bis am Mittag ein Rahmenprogramm. Das mal mit dem Titel 30 Jahre Hutschers. Die heutigen Hobbysänger und Hobbysängerinnen erzählen, was sie in den letzten 30 Jahren erlebt haben. Das Programm gestaltet Roland Not. In einer Woche geht ein neues Kirchenfenster auf über die Armeeseelsorge in der Schweiz. Was macht der Pfarrer in einer säkularen Organisation? Und wie wird die Armee Seelsorge beansprucht? Marianne Launer ist im Gespräch mit dem Pfarrer und Chef Einsatz Armee Seelsorge Matthias Inniger. Jetzt wünsche ich euch mit der Liedansage und dem Wunschlied von Tim Henny eine gute Nacht. Es verabschiedet sich Monika Hildbrand.
Ja, es ist von meinem Papi, John Henny, der seit vielen Jahren Musik macht und das Lied heisst «Echt und ehrlich» und ist für mich ein wunderbares Lied zum Thema Buß tun, eben wirklich in dem Sinn, dass man glaubt an einen Gott, der es gut meint mit uns und dass die Buß darin liegt, dass man einfach dem Gott häufig zu wenig vertraut, was doch so gut meint mit uns.
Ich kann mich einfach nicht mehr freuen. Also manchmal dir nicht vertraut. Meine Wut hat sich gestaut. Habe selten auf dich gelost. Es muss schwierig sein für dich, mich in diesem Zustand zu sehen. Hast gehofft, dass ich dir vertraue gegen mich mehr. Ich mache auf, versuche dich zu sehen. Verstecken will ich mich wirklich nicht mehr. Sehe endlich ein, dass du wunderbar bist. Ich hab genug an dem, wo du mir gibst. Echt und ehrlich glaub ich an dich. Du Sohn von Gott, lass mich glücklich leben. Vergib mir meine Fehler, dass ich mich nicht mehr schämen muss. Nur du kannst echt von innen befreien. Dass ich mutig kann träumen. Du hast mich nie lassen, sondern mir immer vergeben. Ich mache auf, versuche dich zu sehen. Verstecken will ich mich wirklich nicht mehr. Sehe endlich ein, dass du wunderbar bist. Ich hab genug an dem, wo du mir gibst. Echt und ehrlich glaub ich an dich. Oh, los auf mich Hilfe schreien. Ich hab genug von mir Heuchelei. Bis mir nach, ja, jeden Tag stand mir bei den Stecken, was ich
bin wirklich nicht mehr.